Sie hören 18:20 um kurz vor 6:30 hier im Kontrafunk. Sanktionen, ursprünglich gedacht als Notinstrument für den Ausnahmefall. Sie sollten Kriegsverbrecher, Diktatoren und deren Unterstützer treffen, schnell, entschlossen und ohne langwierige Verfahren. Inzwischen aber geraten zunehmend auch Journalisten, Aktivisten und deutsche Staatsbürger ins Fadenkreuz. Der Vorwurf lautet dann nicht mehr auf konkrete Straftaten, sondern auf indirekte Unterstützung Russlands, Narrativnähe oder Informationsbeeinflussung. Wie zum Beispiel beim deutsch-türkischen Journalisten Hüseyin Dogro. Kritiker warnen, wird hier unter dem moralisch unanfechtbaren Label Putin ein Werkzeug eingesetzt, um unbequeme Stimmen zum Schweigen zu bringen, ohne öffentliche Debatte, ohne Beweise und ohne Gerichtsbeschluss? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Darius Schindler, Professor für Wirtschaftsrecht an der DHBW Baden-Württemberg Karlsruhe. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend, Herr Danowski. Vielen Dank für die Einladung.
Zunächst, Herr Professor Schindler, lassen Sie uns zum Einstieg mal ganz kurz sortieren. Wer wurde hier konkret sanktioniert und auf welcher Grundlage?
Ja, das ist eine spannende Entwicklung hier. Grundlage von Sanktionen sind immer Entscheidungen der Europäischen Union, weil Sanktionen Teil der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sind. So zum Beispiel die Sanktionen gegen Russland, die 2014 mit der Annexion der Krim erlassen worden sind. Und wir haben in den letzten knapp 2 Jahren eine interessante Entwicklung gehabt, weil die Europäische Union im Oktober 2024, also vor etwas über einem Jahr, ein Sanktionspaket erlassen hat mit dem Ziel, Maßnahmen zu ergreifen angesichts der destabilisierenden Aktivitäten Russlands. Und die Sanktionen sind immer so aufgebaut, dass in dem Sanktionspaket steht, dass alle Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen von Personen eingefroren werden und dass diesen Personen keine Gelder und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden können. Das ist das Werkzeug der Sanktionen. Wer davon betroffen ist, ist dann aufgelistet in einem Anhang. Da ist dann eine Liste von Personen und Unternehmen, die das betrifft. Und wie Sie gesagt haben, aktuell sprechen wir tatsächlich von 3 Fällen. Das ist Hüseyin Dogru in der Türkei. Und die hier, die Hörer des Kontrafunk kennen ihn, der Schweizer Oberst Jacques Beau. Und Javier Moreau, ein französischer Offizier, ein französischer Staatsbürger, der ebenfalls hier in diesem Paket mit sanktioniert worden ist.
Was wird ihm nach Aktenlage, also an Dogro, eigentlich konkret vorgeworfen? Oder anders gefragt, wie kommt man eigentlich auf so eine Liste? Also was muss man dafür oder dagegen tun und wovor sollte man sich hüten? Also wie sind die Maßstäbe da mittlerweile?
Das ist das größte Problem im Augenblick, weil Sie haben schön eingeleitet, Sanktionslisten zur Aushebelung des Strafrechts. Und wenn Sie mir erlauben, kurz ins Strafrecht zu blicken. Im Strafrecht ist das ganz klar geregelt. Es gibt bestimmte Rechtsgüter, die geschützt werden. Und Verstöße, Verletzung dieser Rechtsgüter werden sanktioniert, also bestraft. Und das hat einen Präventionsaspekt. Und die Rechtsgüter sind Leben, Körper, Gesundheit, Eigentum, aber auch Gefährdung des Rechtsstaates, Wählerbetrug. Das sind alles Rechtsgüter im Verfassungsstaat, die klar definiert sind. Und das Strafrecht folgt jetzt dem Bestimmtheitsgebot. Im Strafgesetz steht ganz konkret, was ist verboten, was wird bestraft. Das ist ein Prinzip im Rechtsstaat. Sanktionen dienen jetzt nicht der Strafe, weil Sanktionen sind sicherheitspolitische Wirkmittel und die sollen Personen, Unternehmen und Staaten dazu bringen, ihr Verhalten zu verändern. Deshalb ist die Sanktionierung keine Bestrafung, weil wenn meine Gelder eingefroren sind, werden die wieder freigegeben, wenn die Strafe oder die Sanktion aufgehoben worden ist. Und wenn ich in dieses Sanktionspaket blicke, was wird vorgeworfen? Die Grundentscheidung hier der EU sagt, Personen, die die Stabilität und Sicherheit der Europäischen Union untergraben, das ist unglaublich unbestimmt. Und wie mache ich das? Zum Beispiel durch koordinierte Informationsmanipulation. Das heißt, in den 3 Fällen Dogro, Beau und Moreau ist der Vorwurf einer Informationsmanipulation. Und wenn man sich in die Sanktionslisten einarbeitet, stellt man fest, dass bei den beiden Offizieren Beau und Moreau der konkrete Vorwurf ist, die Personen waren Sprachrohr russischer Propaganda und verbreiten Verschwörungstheorien im Zusammenhang des Ukraine-Krieges, mehr nicht. Und der Fall Dobru in der Türkei, den Sie genannt haben, da geht das weiter, weil vorgeworfen wird, dass das Medienunternehmen von Herrn Dobru von Russland im Rahmen der Staatspropaganda finanziert wird und dann falsche Informationen weiter verbreitet werden. Da ist der Vorwurf noch weitergehend, weil hier auch die Finanzierung im Raum steht.
Da stellt sich die Frage, ist Putin inzwischen so etwas wie ein juristischer Generalschlüssel? Also so nach dem Motto, ich werfe einen Begriff in den Raum und damit steche ich wie bei einem Supertrumpf beim Kartenspiel letztendlich alles aus.
Ja, schönes Bild, aber eigentlich noch fast viel schlimmer, weil mit dem bloßen Begriff Informationsmanipulation und Putin bekomme ich eigentlich jede Person auf die Sanktionsliste. Und das ist verfassungsrechtlich ganz kritisch, denn wenn man sich das Sanktionsregime mal ansieht, stellt man fest, dass in den Gründen der Sanktionierung 2024 steht, dass dieses Sanktionsgesetz, also diese Verordnung, im Einklang mit den Grundrechten der Charta der Grundrechte der EU steht. Und wenn ich in die Grundrechtecharta schaue, stelle ich fest, Artikel 11 gibt die Meinungsfreiheit und Artikel 11 Absatz 2 die Medienfreiheit. Das heißt, ich bin mit dem Vorwurf der Informationsmanipulation wirklich bis über beide Ohren in der Meinungsäußerung, in den Grundrechten drin. Und dann stellt sich die Frage, wo ist die Schwelle zur Manipulation? Denn wir kennen das auch aus den Berichten von Herrn Steinhöfel beispielsweise. Lügen sind erlaubt. Und die Willenserklärungen haben eine Grenze der Strafbarkeit. Aber das hat sich hier im Sanktionsbereich extrem verschoben, sodass man, wie Sie gesagt haben, mit dem bloßen Generalschlüssel Putin und Propaganda hier ein Mittel der Bestrafung hat, in Anführungsstrichen, also nicht im strafrechtlichen Sinne, sondern der Sanktionierung von Personen, die sich hier öffentlich äußern.
Aber bei diesen Sanktionen wird ja dann bestraft. Es wird zum Beispiel das Konto gesperrt. Ja? Und wenn kein Konto mehr hat, nicht reisen darf, auch keine Versicherung mehr bekommt, seinen Beruf auch faktisch nicht mehr ausüben kann, wie unterscheidet sich das eigentlich noch von einer Strafe?
Das ist sehr gut. Deshalb sagt man in der Sicherheitspolitik, dass Sanktionen wirtschaftliche Todesstöße sind, nicht rechtliche. Es hat rechtstechnisch keine Strafwirkung, weil die Gelder, wenn ich mein Verhalten ändere, wieder freigegeben werden. Aber Sie haben recht, durch das Einfrieren meiner Gelder und Ressourcen bin ich blank gestellt. Es gibt zwar eine Ausnahme. Alles, was ich benötige für Grundbedürfnisse, also Miete, Medikamente oder Honorare für meine Anwälte, das kann freigegeben werden. Aber das muss ich dann entsprechend beantragen, damit diese Gelder freigegeben werden, damit ich das wieder irgendwie bezahlen kann. Aber alles darüber hinaus ist eingefroren und rein wirtschaftlich ist das tatsächlich eine Strafe, so wie Sie es beschrieben haben.
Aber wenn das dann der zum Standard erhoben wird, werden die Leute zuerst eingebuchtet, werden sie zuerst debankt und dann am Ende darf vielleicht irgendwann mal ein Anwalt drüber und in einem harten Gerichtsverfahren, das möglicherweise über Jahre geht, darf man sich das alles wieder zurückerstreiten und bis dahin ist man finanziell und mit den Nerven komplett am Ende. Also was passiert eigentlich mit unserer politischen Landschaft, wenn das weiter Schule macht?
Das werden wir sehen, weil es ist richtig, da wir in einem Rechtsstaat auch in der EU leben, gibt es Rechtsmittel gegen die Sanktionierung. Und hier kann ich zum Gerichtshof der Europäischen Union tatsächlich Klage erheben und ich kann auch einstweiligen Rechtsschutz beantragen. Und das Interessante dann ist, wenn ich die Klage erhebe, dann müssen die Organe der EU beweisen, dass die Voraussetzungen einer Sanktionierung vorliegen und nicht ich muss beweisen, dass sie nicht vorliegen. Aber ich brauche dafür erfahrene Anwälte. Die Verfahren sind teuer. Ich muss in Luxemburg klagen. Und wie Sie sagen, das dauert Monate, wenn nicht Jahre. Es gab so Fälle. Einige russische Oligarchen sind von der Sanktionsliste gestrichen worden, nachdem sie geklagt haben, weil ihnen Putin Nähe vorgeworfen wurde, die es nicht gab. Oder die Mutter von Grigoschin beispielsweise war sanktioniert, die ist nach einer Klage auch von der Sanktionsliste runtergenommen worden. Aber es ist eigentlich eine Verkehrung des Rechtsstaates, dass ich mit so einfachen Mitteln eine wirtschaftliche Bestrafung schaffen kann und erst dann im Nachhinein durch umfangreichen Rechtsschutz das wieder korrigieren kann.
Das, was ja hier auch so ein bisschen im Raum steht, ist ja ein ganz bestimmtes Gefühl. Ein Gefühl, dass man gerade in der vielgescholtenen Europäischen Union das Gefühl der Technokratie bekommt. Dass also einfach nur auf Verordnung oder Sanktion hin irgendetwas vollzogen wird. Das wird dann gemacht und, wie wir es gerade angedeutet haben, es muss dann hart erstritten, vielleicht dann wieder zurückgenommen werden. Aber das, was mir jetzt natürlich noch so im Kopf herumschwebt, ist, dass auch wenn man die Rechtsmittel hat, wie realistisch ist denn dieser Rechtsweg? Also wenn jemand wirtschaftlich vollständig handlungsunfähig gemacht worden ist, da kann man sich doch eigentlich gar nicht mehr so richtig wehren, oder? Und auf welchem Weg sind wir dann eigentlich, wenn dann dieses Gefühl da ist, dass die Europäische Union einen gar nicht mehr frontal angreift, sondern so über die Bande, über die Bürokratie?
Richtig, das ist reine Technokratie und es sind ja die Sanktionierungen, also die Listung von Personen ist eine Entscheidung des Rats der Europäischen Union, also im Grunde in der Administration. Und um dieses Gefühl aufzufangen, ist in den Sanktionsregimen geregelt, dass mit der Sanktionierung der Grund genannt werden muss, damit die Person im Nachhinein Stellung nehmen kann und im Nachhinein dagegen klagen kann. Das heißt, wir haben noch nicht mal ein Vorverfahren mit einer Anhörung der Möglichkeit, Stellung zu nehmen, um diese Sanktionierung zu verhindern, sondern es wird mit dem scharfen Schwert geschossen. Und der Effekt ist jetzt gefährlich, weil ich habe am Anfang gesagt, dass das Strafrecht auch der Prävention dient. Der Effekt hier ist, dass es nicht der Prävention, sondern der Verhinderung dient, nämlich dass Menschen sich kritisch äußern. Also die Idee des kritischen Journalismus oder des Hinterfragen von behaupteten Tatsachen oder Strukturen wird dadurch verhindert, weil man mit Blick auf eine mögliche Sanktionierung dann lieber doch keine Äußerung tätigt. Und das ist das Kernproblem hier.
Jetzt zum Abschluss, ist das, was wir hier sehen und was sich hier andeutet, ein, naja, notwendiger Schutz demokratischer Gesellschaften, würden jetzt wahrscheinlich die einen sagen. Oder erleben wir gerade, wie eben der Kampf gegen, so wird es zumindest genannt, autoritäre Systeme selbst autoritäre Züge annimmt? Und wer verkraftet das eigentlich besser, das autoritäre Regime oder unsere Gesellschaft?
Da gilt der alte Grundsatz, der Kampf ums Recht. Also wir müssen jetzt darum kämpfen, dass sich das nicht selbstständig macht. Denn das ist kein schöner Weg, den die EU hier genommen hat. Die Notwendigkeit von Sanktionen steht außer Frage. Wenn ich Terroristen habe oder Oligarchen, die Sicherheit gefährden, und zwar wirklich die internationale Sicherheit, wie es in den UN-Verträgen steht, dann muss ich mit Sanktionen arbeiten. Aber nicht im Bereich der Informationsmanipulation. Denn auch das muss eine Demokratie aushalten.
Das war Professor Darius Schindler zu EU-Sanktionen und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und Ihre Ausführung.